Ihr seid heute Morgen dabei bei einer Premiere. Und eine Premiere ist ja immer etwas, was es noch nie gab. Vielleicht habt ihr euch schon mal einen Wohnungswechsel gegönnt oder ihr habt in der Wohnung oder in dem Haus oder in dem Zimmer, wo ihr gewohnt habt, habt ihr euch irgendwann mal das gegönnt, das Zimmer umzugestalten. Also wir mit unseren paar Kindern haben das immer wieder erlebt, dass zum Beispiel unsere Töchter gekommen sind und gesagt haben, Papa, dieses Weiß, was du vor x Jahren gestrichen hast, das ist ja nicht schlecht, aber ich hätte gerne Orange. Und so sind wir in mühevoller Kleinarbeit hergegangen und haben orangige, schräge Striche im Zimmer gemalt, weil das zu der Zeit viel cooler aussah. Um dann zu entdecken, als sich dann die Zimmer wieder getauscht haben, was bei uns ja doch öfters der Fall war, dass dann das andere Kind vielleicht die orangigen Striche gar nicht so gut fand in diesem Zimmer. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal orangige Striche auf weißer Tapete entfernt hat. Ja, das kostet Energie und es kostet Zeit und es kostet Kreativität. Kein Problem. So eine Umstellung, die hat es in sich. Und ich finde, diese Umstellung hier in der Bühne und auch generell hier im Saal, die ist gelungen. Und nur weil ich jetzt nicht durch einen Lautsprecher komme oder ich mich nicht über einen Lautsprecher höre, heißt es ja nicht, dass es nicht gut geworden ist. Man hat halt Erwartungen. Und ich kenne das aus einer anderen Gemeinde, wo ich eingeladen war und die mir dann gesagt haben, und übrigens, Gerd, wir gestalten dann noch das um und du bist der Erste, der dort predigt. Und ich dachte so, ja super, dann läuft hier meine PowerPoint als Erster über diesen neuen Beamer und ist als Erstes an dieser neuen Wand. Und was soll ich euch sagen? Ich saß stundenlang an der PowerPoint, hatte hohe Erwartungen daran, dass die Leute echt umhaut mit dem Erfolg, dass kein einzigste Folie an der Wand erschien. Und so habe ich mir, als ich wusste ja schon länger, dass wir umstellen und als wir dann getauscht haben, Martin und ich, dass ich am Sonntag hier predige und er vor 14 Tagen, habe ich mir gesagt, ich werde keine PowerPoint erstellen. Nicht, weil ich das nicht kann und auch nicht will oder weil ich da zu hochnäsig bin. Ich habe der Technik nicht getraut. Und da kommen wir an das Predigtthema von heute. Da passt es wunderbar. Welche Erwartungen, welche Hoffnungen habe ich denn? Also ich bin vor kurzem einem etwas jüngeren Ehepaar wie Susanne und ich, wie wir beide sind, begegnet und sie haben uns dann so gefragt, als wir miteinander etwas getrunken und gegessen haben, gell, bei euch war doch auch die Enttäuschung recht groß. Und wir beide haben uns dann so angeguckt und haben uns gefragt, hey, welche Enttäuschung, wir sind im August 30 Jahre verheiratet und das funktioniert zwischen uns, naja, also wenn ich jetzt sage funktioniert, dann hört sich das so zweckmäßig an, also unsere Ehe läuft ausgesprochen gut, wir verstehen uns richtig super und das, was uns zusammenhält, nur so nebenbei ist, dass ich nie die Erwartung hatte, dass ich da diesen super tollen Premiere-Partner habe, der alle anderen schlägt, sondern ich habe zum Heiland immer gesagt, ich möchte gerne den besten Kompromiss, den es für mich gibt. Und im deutschsprachigen Raum hört sich Kompromiss immer gleich negativ an. Aber jeder von uns, der schon mal versuchte, ein Auto, ein TÜV oder ein Velo oder was auch immer zu kaufen, einen Fernseher oder was auch immer, der musste irgendwann zwischen Größe, zwischen Ausstattung, zwischen Knöpfe, zwischen wie liegt jetzt diese Fernsteuerung in der Hand, entscheiden, was ist der beste Kompromiss für mich. Nicht, was ist ideal, denn das gibt es in dem Moment nicht. Ich muss mich entscheiden zwischen LED und zwischen weiß ich was und zwischen Ergonomie und zwischen den Knöpfen, die halt so sind. Und dann komme ich noch ins Spiel. Ich bin Linkshänder und für die meisten Geräte und für die meisten Fernsteuerungen wird es ja für Rechtshänder hergestellt. Und dann braucht es einen guten Kompromiss. Und so haben Susanne und Gerd das auch gemacht. Sie haben irgendwann gesagt zueinander, wir sind eigentlich das Beste, was es gibt, was Gott gemacht hat, mit allen Schwächen, mit allen Stärken. Und als wir uns das eingestanden haben, war uns bewusst, ja, es wird so Zeiten geben, wo wir uns aneinander aufregen. Es wird so Zeiten geben, wo wir den anderen nicht verstehen. Und da möchte ich immer wieder für all diejenigen, die vielleicht auch mal eine Ehekrise haben werden, folgendes Zitat von Thorsten Hebel sagen: Wir müssen unseren Partner nicht verstehen, wir müssen ihn lieben. Und da hat er einen ganz weisen Satz gesagt: In dem Moment, wo ich den Grund meines Partners ergründen will, seziere ich ihn. Und wer schon mal eine Zwiebel aufgeschnitten hat und den innersten Kern einer Zwiebel gesucht hat, der wird mit 1000 Einzelteile daliegen und am Schluss entdecken, ich kann meine Finger nicht mehr riechen und ich finde das Mittelteil doch nicht. So ähnlich geht es bei dem Partner auch. Ich werde immer wieder neue und andere Seiten finden und an dem einen oder anderen werde ich mich stören. Und dann kann ich zwei Dinge machen. Ich kann ergründen wollen und ich kann ihn einfach lieben. Und da kommen wir jetzt heute an unseren Bibeltext. Wir sind eigentlich schon mittendrin. Wir befinden uns in Lukas 24, Vers 13 bis 25. Lukas 24, 13 bis 25. Wer eine Bibel hat oder sich gern eine hinten holen möchte, kann das gerne machen. Und wer so ein hübsches, tolles Natel hat, der darf gerne seine Bibel-App aufschlagen, darf auch im Währenden irgendwo rumsurfen und gucken, stimmt es jetzt, was der Gerd sagt oder nicht. Und dann kommen wir da dran, dass es zwei Männer, eigentlich viel, viel mehr Männer und Frauen, Frauen und Männer gab, die hohe Erwartungen und Hoffnungen in Jesus hatten. Diese Erwartungen und Hoffnungen, die sie in Jesus hatten, die waren ganz unterschiedlich. Unterschiedlich deshalb, weil Erwartungen und Hoffnungen ja auch ein Stück darauf aufbauen, was man jetzt für Defizite oder was Frau für Defizite im Leben hat. Und diese Defizite der damaligen Zeit war, dass sich ein Land, ich kann das nur immer wiederholen, weil ich das so cool fand, ein Land, nämlich Italien, dass sich das angeschickt hat, vor über 2000 Jahren ein Riesenreich aufzubauen. Das heißt, die Erwartung der Römer, damals der Italiener, heute war, wir bauen ein Riesenreich auf und dieses Riesenreich, das ist dann das Größte, was es bisher gab. Bei diesem Kampf hatten sie mehrere Probleme und unter anderem hatten sie auch ein Problem, nämlich die damaligen Römer oder die heutigen Italiener hatten noch keine Kultur. Jetzt lässt sich trefflich darüber streiten, brauchen wir eine Kultur? Ja, jeder Mensch lebt in einer Kultur und braucht eine Kultur. Und die römische Kultur, die war damals so unterirdisch, ich zitiere meinen Geschichtslehrer, da haben sich die Menschen noch den Popo an der Eiche abgeputzt. Das heißt, das war ziemlich unterirdisch. Und so sind die Römer also irgendwann auf die Schnapsidee gekommen und haben die Kultur der Griechen übernommen, haben also Griechenland eingenommen und noch viele andere Länder auch, bis runter nach Italien und haben diese Länder nun unter ihre Schreckensherrschaft gepackt. Und diese Schreckensherrschaft, die sah nicht so aus, dass wie das in anderen Kulturen schon davor war, nämlich bei den Medo-Persern, die haben ja mit brachialer Gewalt alle Kulturen untereinander vermischt, damit die Kriegsgefahr, nämlich des Aufstandes, nicht da war, sondern die Römer haben mit brachialer Gewalt diese Völker unterdrückt und haben sie ausgesaugt. Sie durften weiter leben und was ich mit Aussaugen meine, ist, Waren, die gut waren, mussten vermehrt hergestellt werden, verschifft werden und nach Rom geschippert werden und sie mussten wahnsinnige Abgaben geben. Und das war so richtig ein großer Druck und wenn die Leute nicht bezahlen konnten, dann wurde das richtig, richtig übel. Und das Geld haben sie größtenteils nicht selber eingetrieben, sondern das haben sie, wie wir das ja aus der Bibel auch entdecken, und man kann das in Geschichtsbüchern auch woanders nachlesen, das haben sie von Leuten aus dem eigenen Volk eintreiben lassen. Und diesem Druck, diesem Zwang wollte nicht nur das Volk Israel entweichen, sondern das wollten eigentlich alle. Nur die Kampftechnik der Römer, der heutigen Italiener, die war eben anders wie das davor die Völker gemacht haben, und so war es nicht einfach, sich diesem, diesem Volk, dieser Kampfkraft zu entziehen. Und wenn erst mal ein Land besetzt war, dann kam man da eigentlich nicht mehr raus. Genau, und so waren Erwartungen da, als nun Jesus, dieser Heilsbringer, auf die Welt gekommen ist, dass durch Jesus das Volk Israel, weil er ja auch ein Frommer war, von den Römern befreien könnte. Das war so die eine Hoffnung. Und die anderen, die haben sich gedacht, wenn er ein Reich aufbauen will, dann wird er irgendwann eine Armee starten und wird gegen diese Besatzer, die jetzt da sind in diesem Land, wird er vorgehen und wird dagegen kämpfen. Es gab also gewisse Hoffnungen, auch teilweise unter diesen Nachfolgern von Jesus. Das war ja zunächst mal diese ganz enge Gruppe von 3, 4, dann die 12, und dann haben sich darum ja bis zu Hunderte, ja manches Mal sogar ein paar Tausend, um Jesus geschart, um das zu hören, was er verkündigt hat. Und diese Verkündigung, die hat den Menschen Hoffnung gegeben. Das war so ein richtiger, das war so ein richtiger Weg, so eine Road, wo sie gedacht haben, und jetzt endet das Ganze, dass wir von den Römern befreit werden. Und bei alledem, was Jesus verkündigt hat, schwang eine ganz andere Hoffnung mit. Und da sind wir eben bei der Ehe, da sind wir bei dem, wenn wir einen Wechsel machen von einer Arbeitsstelle zur anderen, da sind wir bei dieser Hoffnung, okay, wir haben es am Anfang gehört in der Begebenheit, die uns Matthias vorgelesen und berichtet hat, dass es nicht ganz einfach ist, wo man wohnt, und dann denkt man, ja, wenn man dann umzieht, dann wird alles besser. Ich bin in meinem Leben auch schon ein paar Mal umgezogen, und ich kann nur so viel sagen, die Probleme verändern sich nur. Vielleicht ist das eine Problem weg und das andere kommt dann. Also man verlagert oft nur die Probleme, und das Ideal, ich sage es hier so ehrlich, gibt es nur im Himmel. Und die Enttäuschung, die war natürlich riesengroß, als auf einmal die Jünger, die Nachfolger von Jesus, gemerkt haben, Jesus will gar nicht gegen die Römer kämpfen und er will sie gar nicht vertreiben. Er wird auch nicht irgendwelche Engel senden, sondern er ist ja eigentlich schwach und verletzlich in den Augen der Jünger. Und da kam eine gewisse Enttäuschung hoch. Wieso befreit er uns jetzt nicht? Wieso macht er uns das Leben jetzt hier in unserem gelobten und geschenkten Land von Gott nicht angenehmer? Und als es dann wirklich, so wie wir es an Karfreitag und die Tage davor lesen können, als es wirklich zugespitzt hat und Jesus wirklich auf diese Schädelstätte geführt worden ist und wirklich gekreuzigt worden ist und wirklich, und das ist wichtig für uns Christen und für alle anderen auch, als er wirklich gestorben ist, da war da eine riesen Enttäuschung da bei den Leuten, weil sie auf einmal gemerkt haben, ey, das ist ja gar nicht der Befreier, für den wir Jünger, wir Nachfolger von Jesus ihn gehalten haben. Die Enttäuschung war riesengroß. Und die drückt sich aus, finde ich, ganz gut bei allen, aber ich habe mir heute die Emmaus-Jünger rausgesucht zum Predigen. Und da heißt es, und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt, dessen Name ist Emmaus, und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, dann nahte Jesus sich selbst und ging mit ihnen. Genau das war die Situation. Das Interessante ist, Jesus hat die beobachtet, er hat sie gesehen und er hat sich zu ihnen gestellt. Die sind also weggelaufen von dem Ort, der ihnen so viel Enttäuschung gebracht hat und wollten dorthin, wo sie es mal gut hatten, nämlich Emmaus, nämlich dieser Ort, wo sie sich geborgen zu Hause fühlen konnten. Sie haben nach Sicherheit gesucht. Und auf diesem Weg der Sicherheit wartet Jesus. Dann nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Er stand also quasi am Wegrand, hat dort gewartet, hat sie gesehen. Und in Vers 16 heißt es, und ihre Augen, die waren verblendet, die waren gehalten, die waren getrübt, dass sie Jesus nicht erkannten. Es hat niemand Geringeres gemacht als Jesus selber. Er hat auf sie gewartet, ist mit ihnen gelaufen und hat sie gefragt, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Also die haben sich ausgetauscht über das, über ihre Enttäuschung, über diesen Tod, über das, dass eben nicht das passiert, was sie sich gewünscht haben. Das war die Ausgangslage. Die waren über ihre eigene Hoffnung, die sie in Jesus projiziert haben, wo sie gedacht haben, also irgendwo, ich sage das jetzt mal in der Neuzeit, irgendwo stehen doch noch ein paar Container mit Raketen, Kanonen, Bomben, mit Schwertern, mit Schilden und vielleicht auch noch so ein iPad, wo wir eine Blitzinformation kriegen, wie müssen wir uns jetzt gegen die Römer verhalten, dass wir da angreifen können. Aber diese Container, die gab es nicht. Und die gibt es auch heute nicht. Und diese Enttäuschung war für sie riesengroß. Weil ihre Hoffnung zerbrochen ist. Weil das, was sie ausgemacht hat mit dem, nämlich da wird uns einer retten, da wird uns einer befreien. Und diese Erwartung, die kam ja immer wieder raus. Wenn wir in Matthäus 18, ich finde es die Stelle einfach so cool, wo die dann kommen und sagen, hey, kannst du mich nicht zum Außenminister, zum Finanzminister und zum Verteidigungsminister und weiß ich was machen? Und in Wirklichkeit steht doch hinter diesem Bild so ein cooles Bett, wo man sich den ganzen Tag füttern lassen kann von so ein paar hübschen Jungfrauen mit Trauben, die einem dann in den Mund wachsen. Das sind doch diese Bilder. Wir gehen da jetzt zwar mit und wir schlafen nach irgendwo auf Felder, aber dann werden wir eine eigene Villa haben und einen Tesla. Okay, ich gebe es zu, es ist ein Esel. Aber dann werden wir das doch haben, dann wird es uns doch besser gehen. Und diese Hoffnung, die ist zerbröselt am Kreuz auf Golgatha. Und da rede ich nicht zu euch, sondern da rede ich zu mir selber. Ich habe mich gefragt bei diesem Text, Gerd, was ist in deinem Leben an eigener Hoffnung zerbröselt? Hoffnung und Erwartung, die man irgendwo ja in was projiziert und die Hoffnung hat. Und jetzt kommt dieses Wort, Hoffnung ist ja auch menschlich, Hoffnung ist ja nicht nur göttlich. Wir sehen das als Christen immer gleich so, ja, unsere Hoffnung liegt im Himmel. Und dabei sehen wir, aber das hätte ich jetzt noch gern. Und eigentlich müsste das ja auch noch sein. Und also meine Kinder müssten doch unbedingt diesen Bildungsstand erreichen. Und dann, ich zitiere einen Freund, und dann schreibt deine Tochter eine Matura und die liegt so knapp unter 6. Das heißt, da war so eine 5,9 drauf. Also die Matura, die war schon richtig gut. Und er hatte die Hoffnung, dann kann sie doch Medizin studieren. Und dann kam sie um die Ecke und sagte, ich möchte gerne eine Zimmermannslehre machen. Das ist also kein Witz, das ist nicht erfunden, das ist wirklich so. Und dann hat der Vater, guter Bekannter von mir, zu ihr gesagt, du hau her, du musst da schleifen und du wiegst Idealmaß 53 Kilo und bist 1,75 groß, wie willst du die Balken tragen? Ich habe mich schon erkundigt, da gibt es Kranen, die muss man immer tragen, Papa. Ich finde es einfach so cool, etwas zu erschaffen. Ich will nicht was studieren, wo ich ein Leben lang Wörter in mich hineinfresse. Ich möchte gerne in der frischen Luft sein. Ich möchte gerne mit Holz arbeiten. Das ist mein Traum. Und der Vater hat zu mir gesagt, und an diesem Nachmittag, als meine Tochter das zu mir gesagt hat, da habe ich geheult, weil in mir etwas zerbrochen ist. Wie viel ist zerbrochen in diesen Jüngern? Wie viel ist zerbrochen in uns, weil Erwartungen und Hoffnungen nicht eingetroffen sind? Bei diesen beiden war es so konkret, dass der eine sagt, bist du der Einzige, der das nicht weiß, was da passiert ist in Jerusalem? Bist du der Einzige? Und Jesus sagt, ja, was ist denn passiert? Ja, was denn, fragt Jesus. Und dann hört er zu. Ich habe mir mal getraut, ein Herz mitzubringen. Also es ist kein natürliches Herz, sondern dieses Herz, wie wir uns so ein Herz vorstellen. Also Jesus wartet auf uns. Moment, das wollte ich ja eigentlich anschreiben. Genau, also Jesus wartet auf uns. Und das Zweite, Jesus hört dir zu. Ich kann das nur immer und immer wiederholen. Da, wo uns unsere Ansprüche in der Realität einholen und wir merken, dass das so nicht eintreffen wird, wie wir es uns erhofft haben, da hat Jesus ein ganz, ganz offenes Ohr. Das ist wirklich ganz offen, das ist auch nicht auf Durchzug geschaltet. Und da steht auch niemand da, der nach den ersten drei Worten schon Ja sagt und nach den ersten zwei Sätzen schon sein Buch aufschlagt und sagt, hey, und kann ich dir aber helfen, da habe ich doch eine Standardantwort, sondern er hört zu, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk. Das war das Bild von den Jüngern, von den Nachfolgern. Jesus von Nazareth war ein Prophet. Er hat coole Sachen gesagt. Und ich gestehe es ihm zu, also er war von Gott gesandt. Er war mächtig in Tat und Wort, ja klar. Jesus konnte wirklich heilen. Da, wo es bei mir aufhört, mit Handauflegung und mit Gebet und mit dem Ungeteilten, dass Jesus das machen kann, da kommt Jesus selber und sagt, und ich heile. Und ich komme und ich kann wieder lebendig machen. Und ich komme und ich kann deine Not in Freude verwandeln. Ich kann es machen, dass du nach 39 Jahren der Erste bist, der im Wasser ist. Dass der Engel dich berührt. Für die beiden war Jesus ein Prophet. Wir wissen, dass Jesus nicht nur den Augen der Menschen ein Prophet ist, sondern wir wissen, dass er Gott selber ist. Die Dreieinigkeit. Er ist Gott selber in der Dreieinigkeit. Das heißt, Gott hat uns Menschen besucht und hat uns gezeigt, was wirklich für unser Leben wichtig ist. Und jetzt weiß Jesus, jetzt haben es die beiden ausgesprochen, aha, in denen ihrem Denken, Verstand, bin ich ein Prophet, der coole Sachen gesagt und gemacht hat. Und der jetzt halt gestorben ist und die Episode ist jetzt vorbei. Und jetzt haben sie es ausgesprochen. Und das ist wichtig. Für jeden, der gerne Seelsorge am anderen machen möchte, ist das wichtig. Manches Mal erspüren und erahnen wir, wo beim anderen die Leiche im Keller liegt. Wo das Problem ist. Wo einfach ein Defizit da ist und wo wir dasselbe in unserem Leben schon erlebt haben. Und trotzdem ist es wichtig, dass die Person, die in die Seelsorge kommt, dass die das aussprechen darf. Und Jesus macht es hier. Er hört zu. Und so dürfen sie sagen, wie ihn unsere hohen Priester, es waren ja mehrere, also allein schon der Satz ist prägnant, aber den lassen wir heute mal weg, und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, und da kommt es, was ich am Anfang gesagt habe, dass er sei, der uns von den anderen, die uns hier unterdrücken, dass er Israel erlösen werde. Und überdies ist heute der dritte Tag, da dies geschehen ist. Also er ist schon 3 Tage tot und die Verwesung, die in 3 Tagen passiert, das wussten die 2 auch, die ist so mächtig, da gibt es keine Hoffnung mehr. Das war es jetzt halt, jetzt brauchen wir irgendeinen anderen, der uns Hoffnung gibt. Und dann kommen sie drauf, auch uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh, also es könnten übrigens auch Männer, und es waren auch Männer gewesen sein, die früh im Grab gewesen und haben seinen Leichnam nicht gefunden und kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die bei uns waren, gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und daraus lässt sich für die beiden schließen, ja gut, okay, dann hat man halt den Leichnam geklaut. Das war's, aus die Maus. Und da drückt diese Hoffnungslosigkeit raus. Da drückt dieses Ende raus. Vielleicht ist es dir, ich weiß es nicht, auch schon so gegangen, dass du irgendeine Aufgabe erledigen wolltest und du hattest die in der Ausbildung oder im Studium, wie auch immer, und du kanntest diesen Weg. Und vielleicht warst du fromm genug und hast am Anfang nur schnell gebetet und hast innerlich gedacht, ja, eigentlich muss ich die und die und die Schritte machen und dann funktioniert das. Und dann hast du die Schritte gemacht und auf einmal hast du entdeckt, bei dem ganzen Gang, das funktioniert so nicht. Das geht so nicht. Und dann nimmt man halt Plan B und Plan C dazu und irgendwann gehen die Pläne aus. Und irgendwann läuft die Zeit und es geht nicht vorwärts. Und man denkt sich, ja, aber ich habe doch gebetet und ich bin ja auch ein ganz Frommer, ich gehe regelmäßig in Gottesdienst und naja, also Bibellesen tue ich mindestens 5-mal in der Woche, 7-mal schaffe ich nicht, aber ich gehe auch noch einmal in Gottesdienst. Also ich bin doch gerecht und ich habe doch mein Leben Jesus anvertraut, damals auf der Teenager-Freizeit. Und ich bin in der Gemeinde aktiv. Und dann wird so sanft, aber nee, die Gnade ist alles, aber dann wird doch so sanft alles auf die Waagschale gelegt. Und Heiland, du musst doch jetzt helfen. Aber er tut's nicht. Und diese beiden, die kommen an ein Ende, wo wirklich ein Ende ist. Jemand, der tot ist tot und das akzeptieren sie nun und sagen, okay, jetzt ist alles zerbröselt. Und Jesus weiß, die haben nicht richtig zugehört. Die haben in 3 Jahre Bibelschule hinterm Baum nicht zugehört. Die haben ihre Hoffnung gesehen. Die haben ihren Glauben und das, was für sie wichtig war, in die Worte von Jesus projiziert. Das ist ein gefährlicher Zustand, wenn wir unsere Hoffnung, unsere menschliche Hoffnung meinen, ins Wort Gottes zu legen und zu sehen, ja, aber so muss das ja jetzt werden. Genau diese Schritte müssten doch jetzt dran sein. Und Heiland, du musst jetzt, das wäre jetzt ganz arg toll, wenn du deinen Segen dazu gibst. Vor kurzem hat im Internet, bin ich da zufällig vorbeigestolpert, im Internet jemand geschrieben, so in diese Richtung, was er von Jesus erwartet hat, also diese Person, und was dann alles nicht eingetroffen ist. Und da habe ich mir auch überlegt, ja, gehst du da jetzt seelsorgerlich vor? Und dann dachte ich so, nee, wachrütteln wäre jetzt das Richtige. Weiß nicht, wie ich auf den Gedanken kam, vielleicht war er von Jesus geleitet, würde ich jetzt aber nicht 100% so unterstreichen. Jedenfalls habe ich drunter geschrieben, es sind nicht die menschlichen Erwartungen, die uns antreiben und die wichtig sind, sondern es ist diese rote Linie, die uns Gott gegeben hat in seinem Liebesbrief, die wirklich dran ist. Und die es für uns wirklich anzunehmen und zu leben gilt, damit es weniger Enttäuschung gibt. Ich würde nicht sagen, es gibt keine Enttäuschung, doch wir leben in einer Welt, die uns Enttäuschung gibt und auch ein Glaube, der auch Enttäuschung geben kann. Aber vielleicht ist ein bisschen weniger, wenn wir mehr in die Bibel schauen und weniger auf unsere eigenen Erwartungen und Hoffnungen. Nämlich Jesus kommt jetzt um die Ecke und sagt, au ihr unverständigen und zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Also er kommt jetzt gar nicht und sagt, hey, also ihr habt da noch die falsche Brille auf und da müsst ihr mal zum Augenarzt gehen und dann kriegen wir das hin. Sondern er sagt zu ihnen, also wenn ihr euch schon auf die Propheten oben beruft, dann guckt doch auch die Propheten bitte richtig an. Dann deutet die doch mal richtig. Das haben wir letzten Sonntag an Ostern gemacht, im Mickey. So, jetzt wird es spannend, genau jetzt drehen sich auch die Letzten um und gucken, genau, was haben wir denn in Mickey gemacht? Die Ersten kratzen im Hinterkopf und denken, Scheiße, nicht aufgepasst. Ah, da geht eine Hand hoch. Ja, was haben wir denn in Mickey gemacht, David? Genau, wir haben ein Bild angeguckt, wo drei Kreuze drauf waren und ein Fisch. Und was war das für ein Fisch? Ja, ist egal, was für ein Fisch war, wer war da drin? Der Jona war da drin, genau. Also, wir hatten ein Bild, wo die drei Kreuze drauf waren, offenes Grab und ein Fisch. Und ich habe sie gefragt, ja, der Fisch passt ja jetzt nicht ganz, oder? Und dann haben wir uns über Jona unterhalten. Wie Jesus Jona zitiert. Und das hat uns doch eine Weile beschäftigt, Ivan, oder? Zu lang, gell? Gerd macht immer zu lang, aber war gut. Also, wir haben uns über die Propheten unterhalten. Also, Jesus kommt, Jesus hört zu. Und jetzt, Jesus spricht. Und da ist es wichtig zuzuhören. Jesus spricht und sagt, hey, werd mal wach, was wirklich in der Bibel drinsteht. Wie das anfängt in 1. Mose Kapitel 2, Kapitel 3. Da werden entscheidende Kapitel, da werden entscheidende Aussagen gemacht. Über das Thema Sünde, über das Thema Trennung. Und dann 1. Mose Kapitel 12 über das Thema Hoffnung. Dass Gott selber einen beruft und den für hoffnungsvoll hält und mit dem Schritte geht, dass er lernt. Und genau das ist unser geistliches Leben. Es ist ein lernendes Leben. Wir sind Schüler, ich bin ein Schüler von Jesus. Ein lebenslanger Schüler von ihm. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Was habe ich dieser Person im Internet drunter geschrieben? Da habe ich Lukas Kapitel 23, 39 bis 43 drunter geschrieben und Johannes 3, 16. Ich habe gedacht, zwei Bibelstellen reichen, vielleicht guckt sie eine nach. In Lukas 23 steht, dass Jesus diesen einen, der neben ihm gekreuzigt wurde, mitgenommen hat in den Himmel. Und in Johannes 3, 16 steht, dass Gott selber zu uns gekommen ist, um dich aus der Trennung von Gott in die Gemeinschaft, in die Beziehung zu Gott zu holen. Und Jona drückt es aus mit diesen 3 Tagen im Bauch des Fisches. Genauso wie Jesus 3 Tage im Grab war, und da unterhalten die sich ja ganz prägnant drüber, ja, Tod, alles vorbei, Verwesung, das war's. So war Jona auch 3 Tage im Bauch des Fisches und dann ist er neu verändert von Gott da rausgekommen. Und Jesus musste 3 Tage tot sein und dann auferstehen, um für dich und für mich, für uns diesen Weg zum Himmel frei zu machen. Er hat sich die beiden, ich sag's mal so wüst, er hat sich die beiden nochmal vorgeknöpft. Das ist jetzt echt hart, aber er hat zu ihnen, also man kann auch sagen, ja, ihr wart da eigentlich ganz schön dumm und einfältig, wie ihr dazugehört habt. Also würde ich jetzt zu euch sagen, ihr seid kleine Dummerle, dann würde wahrscheinlich der Martin zu mir sagen, also Gerd, wenn du es nochmal sagst, dann braucht es eine PU mit mir. Ja? Und Jesus traut sich das zu sagen, hey, ihr seid da ganz schön dumm gewesen, einfältig, nicht klug gehandelt. Ihr wolltet hören, was ihr hören wolltet in euren Ohren, aber nicht das, was ich euch gesagt habe. Guckt mal nach in der Bibel. Um was dreht sich in der Bibel wirklich? Um den Weg zum Vater.
Ja.
Darum geht's. Die Bibel gibt uns keine Garantie für ein glückliches Leben, für Reichtum, für angenehmes und perfektes. Die Bibel gibt uns die Hoffnung, die lebendige Hoffnung durch Jesus Christus, dass wir durch ihn zum Vater kommen können.
Ja, genau. Amen. Ja.
Das gibt uns die Bibel. Und das sagt Jesus den beiden in aller Deutlichkeit. Das heißt, wenn wir morgen Schwierigkeiten in unserem Leben haben, wenn wir nach dem Gottesdienst irgendwas Unangenehmes erleben, dann bedeutet es nicht, dass Jesus nicht zu uns steht, sondern dann bedeutet es, dass wir immer noch Menschen auf dieser Erde sind und dass unsere Hoffnung im Himmel liegt. Und dass es das zu trennen gilt. Aber dass Jesus jeden Tag auch in unser Leben kommt, in dieses nicht perfekte Leben. Und dass er uns da genauso helfen will und mit uns gehen will durch Schwierigkeiten. Und er gibt uns eine Hoffnung. Jesus gibt den beiden eine konkrete Hoffnung. Und diese Hoffnung, die steht ab Vers 28. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und Jesus stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn, Also nötigen heißt, die haben ihn wohl beide wahrscheinlich so mit dem Arm genommen, der eine oben und der andere unten, und haben ihn da mitgeschleift und haben gesagt, hey, bleibe bei uns, weil du gibst uns Hoffnung. So wie du redest, hey, da geht mir das Herz auf. Da geht mir wirklich das Herz auf. Nicht bei diesem Pseudo-Anruf, wenn du da 50 Euro hinüberweist, dann kriegst du vielleicht 100 Franken oder auch nicht. Sondern Jesus gibt Hoffnung. Und diese Hoffnung, die drückt sich in was aus, wo er mit ihnen vor der Kreuzigung gemacht hat und wo er jetzt nach der Kreuzigung wieder mit ihnen macht. Nämlich, er nahm das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Mit ihnen Abendmahl gefeiert. Oder Gedächtnismahl würde ich es gerne nennen wollen. Er hat ihnen das gegeben, wo er gesagt hat, das feiert. Das Abendmahl, das dürfen wir wirklich persönlich mit Freunden in der Gemeinde, im Hauskreis, wo auch immer, ein guter Anlass dazu ist, das feiern. Ein Freund von mir, der eine Weile, ja, ich würde fast sagen, ernster krank war, hat in dieser Phase jeden Morgen Abendmahl gefeiert. Das hat mich beeindruckt. Wir machen das in der Familie ab und an, wir machen das hier in der Gemeinde, manches Mal auch im Hauskreis. Aber auch wirklich zu sehen, ja, das gibt uns wirklich Hoffnung. Und warum gibt uns das Abendmahl Hoffnung? Weil das Brot sein Leib ist, der für dich gestorben und auferstanden ist. Und weil das Blut für dich geflossen ist, damit du nicht tot sein musst, sondern damit du mit Jesus leben kannst. Also Jesus hat hier nicht Autogrammkarten verteilt und hat gesagt, boah, jetzt ist es aber cool, dass er mich endlich erkannt hat. Sondern Jesus hat mit ihnen Abendmahl gefeiert. Er hat auf das hingewiesen, was wirklich wichtig für unser Leben ist. Und als er das gemacht hat, dann war er weg. Ja, dann haben ihn die zwei nicht mehr gesehen. Dann war er weg. Ich, als der ich jetzt hier vorne stehe, würde sagen, es war der richtige Moment. Ich weiß es nicht, ob es der richtige Moment war. Zumindest das Wichtigste haben sie mitgekriegt. Jesus lebt. Und nicht nur das, für dich und für mich ist der Himmel offen. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Heiland, und hab ganz herzlichen Dank dafür, dass du heute Morgen auch zu uns gesprochen hast. Ja. Durch eine bekannte Geschichte aus der Bibel, die wirklich so stattgefunden hat. Danke, dass du uns da ganz viel zeigst für mein Leben. Heiland, nimm du das zum Anlass, dass wir ganz neu wieder merken, auf was wir wirklich unsere Hoffnung setzen, was wirklich Ziel und Inhalt unseres Lebens ist. Danke für... ja, für die Zeit, die wir uns jetzt mit dir nehmen konnten. Ja. Amen.